Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe zwei wunderbare Gäste hier. Wollt ihr euch mal selber vorstellen?
Sehr, sehr gerne. Ladies first.
Ja.
Nein, Spaß, Quatsch.
Nein, sag gerne du.
Okay.
Sag gerne du, ich bin schüchtern.
Oh, du bist schüchtern. Okay. Hallo, ich bin Lorena, bin 26 Jahre alt und ich habe gemeinsam mit dem lieben Georg, der neben mir sitzt, einen Podcast, der heißt Einer geht noch. Und hauptberuflich bin ich, genau wie die Jules, auch Content Creatorin bzw. Influencerin und beschäftige mich mit den Themen Mode, Lifestyle, Make-up und ja, that's it.
Hallo, ich bin der Georg, die zweite Hälfte von Einer geht noch und auch eine Insta-Maus. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist mein erster, ich bin das erste Mal Gast in einem Podcast ever.
Wirklich?
Ja,
Voll schön.
mein erstes Mal. Jules lässt mich basically
Oh,
entjungfern, aber und es fühlt sich gut an.
beautiful.
Ja.
We
Ist nicht
love that.
Ja, wenn es die richtige macht, ist es geil.
Oh, schön, schön. Genau, die erste Folge oder den ersten Teil unserer Folge findet ihr auch im Podcast von Lorena und Georg. Also einer geht noch. Wir verlinken das auch alles in den Shownotes. Also unbedingt den ersten Teil zuerst anhören, weil ihr braucht es auch für den Kontext und generell müsst ihr den Podcast hören. Ich bin Fan der ersten Stunde. Also wirklich einer meiner liebsten Podcasts. Immer wenn ich aufstehe am Mittwoch, ist es mein erster Move des Tages, dass ich euren Podcast anmache und ich erfreue mich immer sehr dran. Also es ist immer mega unterhaltsam und richtig coole Themen und ich glaube auch, dass alle, die meinen Podcast hören, auf jeden Fall bei euch auch sich sehr, sehr wohlfühlen und mit den Themen voll gut relaten können. Also generell eine große Empfehlung.
Wir erröten gerade. Aber ich kann es nur zurückgeben. Also ich höre immer sofort deinen Podcast eigentlich
Voll
direkt an
schön.
dem Tag, wo rauskommt, mit einigen Ausnahmen, wenn ich irgendwie noch dazu komme und irgendwie Stress habe. Aber meistens höre ich tatsächlich direkt am Donnerstag auch immer direkt deine
Schön,
Folgen.
das freut mich sehr. Wir haben ja mit einem Cliffhanger aufgehört. Wir haben zuletzt über unsere Erfahrungen mit Personen mit Fetischen geredet und haben Georgs Antwort noch offen gelassen. Und da setzen wir jetzt auch fort. Möchtest du gleich mal drauf eingehen?
Sehr gerne, ich starte sehr gerne mit dem wunderbaren Thema Fetische. Wir haben eben vorhin schon ein bisschen darüber gequatscht. Und ich muss sagen, ich habe auch jetzt nicht den Fetisch, wo ich jetzt sage, ja, das ist das, was mich geil macht. Es tut mir
Was
leid.
ist mit dir?
Ich
Wir
habe
haben uns
es,
jetzt
du
auf dich
ja auch nicht.
verlassen, ja
Nein, nein, hör
eben.
mal zu.
Spill
Aber ich
the
hatte ja schon den
tea.
einen oder anderen Typen mit Fetisch.
Ja. Okay.
Und da muss ich sagen, also ich hatte mal mit einem relativ lang geschrieben, der dann schon so meinte, er steht so auf Dominanz und auf Leder und so. Da habe ich mich dann nicht getroffen, weil mir das ein bisschen zu krass war. Ich habe mir gedacht, nein, ich traue mich nicht, weil wie du eben gemeint hast, ich brauche für einen Fetisch, brauche ich eine Vertrauensbasis.
Ja.
Und so als One-Night-Stand gleich so einen Hardcore-Fetisch, da bin ich nicht der Richtige. Aber ich hatte ein paar Typen, die sehr zum Beispiel auf Füße abgefahren sind. Das kann ich jetzt selber nicht so nachvollziehen, weil mir sind Füße einfach egal.
Ja.
Aber die fanden es halt urgeil. Und ich fand es dann irgendwie auch relativ praktisch, weil ich halt super easy wusste, was die anmachen. Und wenn du dann
Ja.
halt willst, dass sie fertig werden, oder wenn du denkst, ja gut, jetzt gönne ich dir mal so richtig seine 5 Minuten, einfach Füße,
Aber
wie easy ist
schön.
es? Du musst die
Ja.
einfach hin und sie freuen sich ur. Und das
Ja.
war eigentlich immer ganz angenehm. Und die waren auch nie so weird about it. Also die fanden es einfach, haben es halt kommuniziert und es war chillig.
Ja, voll.
Das fand ich ganz nett. Und weil wir schon über Golden Showers auch geredet haben in der vorigen Folge, das hatte ich auch einmal, einen Typen, der das halt irgendwie, ich finde, glaube ich, jetzt geil oder übertrieben, aber er fand es spannend oder irgendwie ganz, weiß nicht, hat ihm halt so ein bisschen einen Kink gegeben. Und dann wollte er auch mal, dass ich ihn so ein bisschen anpinkle und das haben wir dann auch gemacht in der Dusche. Und das war mir dann auch eigentlich voll, also für mich war es so null sexuell. Ich fand halt so, ja gut, wenn er sich freut. Dann habe ich halt monatelang gedatet, mit dem war ich echt so schon Vertrauensbasis. Das ist so ein Typ, wo du halt dann auch schon neben dem pinkelst, wenn er duscht und du gehst halt schnell ins Bad, weil du pinkeln musst. So auf
Ja.
der Ebene waren wir schon. Und dann habe ich ihm halt schon ein bisschen in seine Hand gepinkelt während der Dusche. Und er fand es geil und ich fand es okay. Hab's halt
Gerade
gemacht.
überlegt, weil wir vorher gesprochen haben, in der Dusche, so umgekehrt ist es ja dann eigentlich sau schwierig, in der Dusche als Frau den Mann anzupinkeln.
Ja, müsste ich halt hinsetzen irgendwie oder
Ja,
hinlegen. Ja, voll,
hinlegen.
voll. Oder
Leg
halt die
dich
Hand
hin.
hinhalten. So geht's ja schon auch.
Drunter.
Ja, voll,
Ja.
voll. Aber ich finde auch immer, wenn man merkt, dass es jemanden anmacht, dann ist es ja auf einen selber auch voll hot, egal was
Ja,
das jetzt ist. Ob das
ist
jetzt
so.
irgendwie in eine Fetischrichtung geht oder auch einfach nur so eine was nicht so Dominanz zum Beispiel ist, in einer sehr sanften Form, aber oder irgendeine spezielle Technik oder whatever. Wenn man merkt, dass jemand voll auf irgendwas abgeht, dann ist es ja mega der Turn-on für einen selber. Und das
Es
ist
gibt nichts
voll wichtig.
Hotteres, als zu merken,
Ja,
dass der andere gerade so
ist geil.
richtig hot findet. Ja.
Ja, voll schön. Ja, spicy. I love it.
Ja, ich versuche immer offen zu bleiben.
Ja, im Endeffekt, wie gesagt, wir wissen es ja nicht. Vielleicht entwickeln wir selber irgendwann voll den Fetisch, wo wir einfach jetzt noch nicht wissen, dass wir den haben.
True.
Who
Who
knows?
knows?
Ja.
Wir nicht.
Also, ich muss schon sagen, ich hätte schon gerne mal so 50 Shades of Grey Experience. Ich würde schon mal gerne so einem reichen, hotten Dude mit nach Hause gehen, der in seinem Keller so ein Sexzimmer hat und mich ein bisschen auspeitschen lassen und so.
Ja, mir fällt das halt so schwer, Kontrolle abzugeben bei Typen. Die muss ich dann echt, da muss ich dann echt das Gefühl haben, okay, die wollen das gerade kontrollieren wegen aus sexuellen Aspekten und nicht so aus einfach Dominanz, um sich besser zu machen als mich und mich klein zu machen. Das ist ja auch so ein Unterschied, finde ich. Also für mich heißt dieses Dominieren beim Sex jetzt einfach so Lust und so. Und da entscheidet man sich ja aktiv, die Kontrolle abzugeben.
Ja, voll.
Und dafür braucht es, finde ich, so eine arge Basis. Weil wenn das jetzt irgendein Harvey, der zu mir heimkommt und das sich dann denkt, der kann mich jetzt so hier richtig hernehmen und ein bisschen schlagen und dominieren, dem erzähle ich einen Aufsatz. Also der braucht sich dann nicht mehr blicken lassen.
Voll. Ich habe ja auch mal eine oder zwei Podcast-Folgen sogar gemacht über BDSM und da waren auch quasi Erfahrungsberichte von Menschen, die in der Szene aktiv unterwegs sind und die haben auch voll viel darüber geschrieben, dass es eben auch sehr viel Wissen auf der Seite zum Beispiel von der Person braucht, die dominiert. Weil das, du musst irgendwie zum Beispiel dir sehr bewusst darüber sein, dass du ein Safe Word mit der Person festlegst und dass du der Person auch voll den sicheren Rahmen bietest und dass die Person auch genau weiß, worauf sie sich einlässt. Und das ist halt voll speziell teilweise in der Szene auch, wie man sich darauf einigt, dass man da auch wirklich so einen Vertrag quasi schon macht. Und einer hat auch darüber geschrieben, dass eigentlich 50 Shades of Grey dieser Szene auch ein bisschen geschadet hat, weil das halt so ein Image davon geprägt hat. Aber ich kann es voll nachvollziehen. Also mir geht es auch manchmal so, dass ich mir denke, ich fände es schon nice, auch so diesen Raum einfach zu haben. Weil man denkt sich ja schon manchmal so, wenn man irgendwelche Sachen ausprobiert, so, boah, jetzt habe ich gerade erst mein Bett überzogen. Und irgendwie, man will halt irgendwie auch nicht so sein Schlafzimmer so voll trashen und ist dann wahrscheinlich ein bisschen zurückhaltender. Und wenn du so Möbel hast, auch wie vorher angeschnitten, die Liebesschaukel oder so, die dafür gemacht sind und so die Räumlichkeiten einfach, die dafür gedacht sind, du hast die Toys da liegen, dann bist du wahrscheinlich auch viel experimentierfreudiger und viel kreativer und wahrscheinlich manche Kinks wird man auch speziell mit einer Person vielleicht ausleben. Also auch wie du gerade gesagt hast, so dieses, man entwickelt vielleicht noch irgendwelche Kinks, vielleicht sind die auch voll auf eine Person bezogen, mit der man sich einfach voll sicher fühlt und bereit ist, mehr auszuprobieren. Hattet ihr es auch in der Jugend eher, dass ihr ganz, ganz viel ausprobiert habt, oder so bei euren ersten sexuellen Erfahrungen, oder kam das bei euch erst zu mehr Ausprobieren, vielleicht auch verschiedene Orte mit so mehr Erfahrung?
Bei mir war es mit meinem aller vor meinem ersten Freund war Sex ja nicht so intim irgendwie. Da hatte ich also frisch geoutet, ein Jahr lang ungeoutet Sex. Das waren halt nur so One-Night-Stands oder maximal ein Gspusi, aber das war jetzt nicht so wirklich intim. Und das ist dann langsam gekommen. Und mit meinem ersten Freund, da war es dann schon so, dass wir halt Sachen ausprobiert haben und ich mich auch halt auch getraut habe, dann zu sagen, ja, ich fände das halt mal geil oder mal mit Toys oder mal nicht nur im Bett, sondern mal, keine Ahnung, wenn es nur die Waschmaschine ist, aber halt irgendwie so andere Dinge. Das war dann schon ganz geil. Das war halt so dieses sexuelle Awakening, glaube
Ja,
ich.
voll,
Ja.
voll.
Dass es halt nicht nur rein raus ist, sondern dass da halt so viel dazu gehört. Und das macht
Ja.
es irgendwie so prickelnd. Spicy.
Spicy. Ja, mein sexuelles Awakening, das trifft es tatsächlich ganz gut, war bei mir wirklich nach meiner letzten Trennung. Also es ist voll krass, aber also klar, so Sachen wie jetzt ein bisschen würgen oder sowas, was jetzt ehrlicherweise mittlerweile eh schon so gang und gäbe ist oder wo ja
Ja.
eh sehr, sehr viele Menschen, glaube ich, draufstehen. Sowas schon immer mal, aber es ist nie so richtig krass, dass man irgendwie was ausprobiert hat. Und nach meiner Trennung war das dann wirklich das erste Mal so, dass ich eben länger als Single war und wirklich mehrere Sexpartner hatte. Und irgendwie habe ich dann erst dann so richtig meine Liebe zu Sex entdeckt. Das klingt jetzt voll bescheuert, aber ich habe davor echt gedacht, wirklich eine Phase gehabt, ich glaube, das haben wir in unserem Podcast auch noch nie besprochen, wo ich mir wirklich dachte, ich bin asexuell.
Mhm.
Also wirklich sehr, sehr meine Sexualität hinterfragt, einfach weil ich eigentlich ja nie Sex haben wollte. Ich habe nie Lust gehabt. So währenddessen war es dann zwar gut und ich habe es auch enjoyed, aber jetzt nie so richtig. Und bei mir war immer das Bedürfnis einfach nie so arg da. Und da habe ich dann echt kurzzeitig mal gedacht, okay, vielleicht bin ich echt asexuell. Was auch vollkommen okay gewesen wäre, weil dann hätte ich es zumindest gewusst. Aber, surprise, turned out, ich bin es nicht. Ja, das war dann wirklich wie so mein zweiter Frühling irgendwie nach meiner Trennung. Und da habe ich dann wirklich ja, Sex lieben gelernt und auch sehr, sehr viel ausprobiert. Und natürlich macht es auch mehr Spaß natürlich mit einem Partner, mit dem man dann länger irgendwie zusammen ist oder zumindest länger was am Laufen hat und einfach dann, wie gesagt, die Vertrauensbasis da ist. Weil viele Dinge will man auch eben gar nicht ausprobieren mit einem One-Night-Stand, vollkommen verständlich.
Mhm.
Ja, also bei mir ist dann erst mit, wann haben wir getrennt? Wie alt war ich? 24.
Mhm. Voll. Ja, bei mir war das auch so eine Phase. Also als ich die Pille dann schon so 3-4 Jahre genommen habe, da dachte ich mir auch so, okay, vielleicht ist Sex auch einfach nicht so mein Ding. Weil dann irgendwann so dieser Punkt einfach kam, wo diese Hormone dazu geführt haben, dass meine Libido einfach tot war und ich mich dann irgendwie schon so ein bisschen zu Sex zwingen musste, was gar nicht von meinem Partner damals ausging, sondern einfach von mir selber, weil ich ja den Anspruch hatte, dass Sex zu unserer Beziehung dazugehört und ich aber einfach so wenig Lust auf Sex hatte und mir dann auch dachte, okay, ja, vielleicht bin ich einfach so ein Mensch, der jetzt nicht so die ausgeprägte Libido hat. Und dann, als ich die Pille abgesetzt habe, habe ich gemerkt, so, okay, na, das war 100% einfach an, also der Grund war die hormonelle Verhütung und es wurde dann einfach wieder um 180 Grad anders. Also das kenne ich auf jeden Fall auch.
Ja.
Bei mir war es davor, so in dieser ersten Phase, in der ich Sex hatte, so, also ich hatte mit 15 mein erstes Mal und ja, und dann war ich 5 Jahre mit meinem ersten Freund zusammen und irgendwie in dieser Teenie-Zeit, weil wir halt auch die lange Beziehung hatten, da haben wir so viel ausprobiert und ich glaube, so experimentell wie damals war ich dann selten danach oder schon irgendwie, aber in einer ganz anderen Form. Es war halt so dieses erste sexuelle Erwachen und ich hatte so eine, zum Beispiel diese Kamasutra-App. Aber es waren halt so ganz viele Stellungen und ich wollte dann halt immer so möglichst viele Stellungen ausprobieren und da war in der App auch so eine Liste an Orten und dann wollten wir halt irgendwie so, ich weiß nicht, welche Zahl das war, aber irgendwie so 50 verschiedene Orte oder so schaffen und haben das halt so richtig so abgearbeitet irgendwie, weil wir voll viel Freude dran hatten, so einfach Dinge auszuprobieren und es war irgendwie voll lustig
cool
in der Zeit und irgendwie auch voll schön, weil wir halt diese Sicherheit auch hatten und ich glaube dann, obwohl ich erst mit einer Person Sex hatte, hatte ich voll die Sicherheit, was Sex anging und was ich so mache, weil ich einfach so viel verschiedene Arten von Sex hatte in dieser Zeit, dass es für mich auch gar nicht so die Überwindung war, dann danach mit irgendwem anders Sex zu haben. Also das war für mich eigentlich schon eine gute Grundlage.
Voll gut.
Ja.
Ja, aber wie du sagst, ist halt auch irgendwie logisch, dass man dann mit einem längeren Partner irgendwie mehr ausprobiert.
Ja, ja. Also vielleicht ist es doch irgendwie mein Fetisch, dass ich verschiedene Orte gerne ausprobiere.
Was war dein Favorite
immer.
Ort bis jetzt?
Favorite Ort ist schwer zu sagen, aber ich glaube, der lustigste Ort ever war der Lehrertisch in meiner Schule.
Wow, okay. Ich möchte die Story wissen.
Es war ziemlich lustig, weil mein Klassenvorstand zu der Zeit war mein Nachbar und ich hatte Mathe-Schule halt am Montag, glaube ich, und ich habe mein Mathebuch in der Schule vergessen. Und dann bin ich halt zu ihm oder habe ihn halt angerufen oder ihm geschrieben, keine Ahnung mehr, und habe ihm halt gesagt, so ja, ich habe mein Mathebuch vergessen und ich muss unbedingt lernen und habe mir wirklich gar nichts dabei gedacht. Also es war zu dem Zeitpunkt noch nicht der Hintergedanke, ich will da jetzt irgendwas starten, sondern einfach, ich will dieses Buch aus der Schule holen. Und er so, ja, ja, gar kein Problem. Er gibt mir den Schlüssel und ich kann in die Schule reinfahren. Und das habe ich dann halt auch gemacht. Das war halt Sonntag und es war niemand in dieser Schule. Und mein Ex-Freund hatte ein Auto zu der Zeit und ist mich dann halt, oder hat mich halt hingebracht. Und dann sind wir hochgegangen in die Klasse und dann hatten wir halt irgendwie so diese Idee, so eigentlich wäre das voll lustig. Und vor kurzem hatte ich auch Klassentreffen und dann haben wir halt alle so unsere lustigsten Schulstories erzählt und dann habe ich das halt erzählt und alle waren so, ja, das hat sich voll schnell rumgesprochen, jeder weiß es schon.
Wirklich?
Ja. Ich fand es so lustig.
Ja,
keine Ahnung, es geht ja so schnell. Also Gossip, ja, wenn du es einer Person erzählst, wissen es eh gleich alle. Weil das, also ich würde es auch wahrscheinlich irgendwie weitererzählen, weil es ist ja eine geile Story. Also das war schon extrem witzig.
Ich habe das gedacht, dass mit der Mathe
Ich habe
Lehrer.
auch das
Na, oh
gedacht.
Gott. Oh Gott,
Oh Gott,
nein.
oh Gott.
Nein, nein, nein.
Spiel ich dir das aus?
Nein, nein, nein. Nein, also das war nicht die Story, aber es war irgendwie ziemlich witzig. Und sonst, ich finde manchmal so spontane Orte, irgendwie so, wenn man mit dem Auto irgendwie wohin fährt. Also irgendwann sind wir auch, glaube ich, mal auf den Calmberg gefahren oder so und so am parkenden Auto halt. Also so, ich finde, das ist schon immer spicy, wenn man so. Ja, so spontan irgendwo, so ein bisschen mit dem Gedanken auch, dass man vielleicht erwischt werden könnte. Das finde ich schon manchmal gut. Ja, oder so in der Therme, so in der Dusche, bei der Sauna oder so. Ja.
Ja, das ist irgendwie, glaube ich, so ein ungeschriebenes Gesetz. Also wurde mir zumindest zugetragen. Ich bin ja eigentlich am kürzesten von uns da jetzt in Wien. Und wir haben Leute sofort gesagt, ja, du musst einmal im Calmberg im Auto Sex haben. So, das hat jeder. Und ich muss das auch machen. Ich so, okay. Also bis
Ja.
jetzt noch nicht, aber es ist noch auf
Ja.
meiner To-Do-Liste.
Ich meine, Autosex ist immer ein bisschen overrated, würde ich sagen, weil eigentlich ist
Ja.
es mega unbequem und man, es beschlagen die Scheiben und eigentlich kann man sich gar nicht gescheit bewegen, aber das Szenario ist schon hart, finde ich, wenn man da irgendwo kurz parkt und dann, ja, das dann überkommt dann halt, das ist schon nice.
Hattest du schon mal Autosex? Ich auch
Noch nie.
nicht.
Na, dann müsst ihr dann erzählen, ob es overrated war. Ich
Ja.
fand es ein bisschen unpraktisch, aber schon
Aber
nice.
ich habe schon so halb, also so alles, was davor war. Und das, wie du sagst, ist halt schon nervig, wenn dann die Scheiben so ultra beschlagen und dann kriegst du irgendwie schon voll schlecht Luft und ich so,
Ja. Ja, voll.
ich ist Sauerstoff.
Voll.
Und ja, der Platz ist halt auch. Ich meine, ich bin jetzt halt so groß, aber trotzdem ist halt irgendwie. Dann hast du so Kupplungsdings da
Ja.
vorne und ja, Lenkrad und alles und hinten ist irgendwie eng und
Dann
ja.
hupt es auf einmal.
Ja, boah, ja.
Was war euer aufregendster Ort, wenn ihr es teilen wollt?
Ich bin da leider super Vanilla. Ich habe null aufregende Orte. Ich glaube, ich meine, die Sexpo,
Ja.
das würde ich sagen, als aufregendster Ort, weil da gehst du halt dann in so ein Kammerl, aber das ist dann, also ich war nur in diesem Kammerl, was halt verschließbar war. Und das ist halt ein weirder Ort, weil es ist einfach so ein Fake-Leder überzogenes Bett, unter Anführungszeichen, einfach so eine Matratze und ein Fernseher oben, wo irgendwelche Pornos gelaufen sind. Also es war sehr reizüberflutend. Das war der wildeste Ort, würde ich sagen. Sonst zu Hause war es immer nur so Schlafzimmer, Badezimmer, im Stehen mal hier, mal da.
Ja.
Aber jetzt noch nicht so, Auto hatte ich noch nie.
Ich auch nicht.
Damit kann ich leider nicht dienen. Also,
Okay.
aber auch irgendwie witzig, dass ich jetzt immer noch nach meiner Karriere als Langzeitdater immer noch Sachen habe, die ich machen
Ja, voll, das ist eigentlich voll
kann.
schön. Man kann immer
Ja.
wieder was
Ja.
Neu entdecken für sich.
Ja.
Ja, bei mir, also bei mir ist ja ähnlich. Ich bin da auch sehr Vanilla, aber ich bin einfach so großer Schisser. Also ich finde es einerseits find ich's voll aufregend und andererseits bin ich so, Gott, was ist, wenn uns was sieht? Aber ich glaube, mein aufregendster Ort war damals meine Geschichte, wo ich mir in Sri Lanka mit meinem hotten Dänen komplett besoffen. Ich möchte das nicht ausholen, die Story ist sehr, sehr lustig, aber es ist dazu gekommen, dass wir, nachdem wir in einer Beach oder in einem Beachclub waren, zu irgendjemandem fahren wollten. Das Problem war, dass ich eine Stunde lang mit einem Tuk-Tuk in mein Surfcamp fahren hätte müssen und seine Unterkunft war ein Hostel in so einem 8-Bed-Dorm und irgendwie habe ich dann, oder wir beide wollten dann einfach nur in so einem Dorm Sex haben und haben dann verzweifelt in der Nacht irgendwie eine Unterkunft gesucht und sind dann irgendwie bei einer Privatperson in irgendeinem so komischen Baumhaus gelandet, ohne, also Matratze, ohne
Geil.
Leintuch. Es war so komplett weird, es war so ekelhaft eigentlich. Und lustiger Side-Fact, wir hatten keine Kondome. Und typisch Mann, sorry, dass ich kurz die Männer hier schämen muss, aber oft schon typisch Mann. Er hat gemeint, ja, ist ja egal, wir können ja auch ohne Kondom. Und ich habe gesagt, nein, sicher nicht. So, du bist ein Stranger. Und ich habe ihn dann geschickt, um diesen Dude, der da gewohnt hat, zu fragen, ob er Kondome hat. Und ist dann wirklich runtergegangen und hat Kondome mitgebracht. Ja,
Sehr
das
gut.
war sehr aufregend. Aber es war
Ja.
sehr, das war schon exciting, muss ich sagen.
Ja.
Ja.
Ja, so spontane Storys sind irgendwie immer die besten, finde ich.
Ja, voll.
Ja, voll gut.
Ja.
Ja, nice. Dann haben wir eine nächste Frage. Und zwar ist die, wieso Good Guys oftmals langweilig sind und man sich immer zu den Bad Guys hingezogen fühlt oder ob das überhaupt so ist. Wie ist da eure Erfahrung?
Story of my fucking life, leider.
Same.
Ja. oft besprechen und in denen wir oft unsere Köpfe zerbrechen. Weil dieses Szenario kennt, glaube ich, jede und jeder. Man trifft dann einen Typen, also in meinem Fall jetzt halt immer Typen, denkt sich, oh, voll nett. Und dann kriegt man so dieses Butterfly-Gefühl. Aber mit diesem Butterfly-Gefühl kommt auch immer so ein bisschen diese Panik. So, sehen wir uns wieder? Oh, schreibt er mir, was schreibe ich jetzt, damit er sich meldet? Sehen wir uns nochmal? Dann trifft man sich nochmal. Es war voll geil während dem Treffen. Dann geht er wieder weg. Und dann, ja, aber irgendwie, wir haben jetzt nichts ausgemacht fürs nächste Mal. Also immer so dieses Mixed Signals. Immer so dieses, man weiß nicht, diese Unsicherheit. Und das triggert einen halt extrem. Und ich glaube, bei mir zumindest ist es oft so, dass ich diese Trigger und diese Nervosität und diese Angst mit Excitement verwechsel und mit diesem Butterfly, mit diesem berühmten Spark, den man halt haben muss.
Ja.
Und dann kommt dann jemand daher, mit dem man gut vibet, es ist nett, man fühlt sich sicher, denkt sich, ja, hey, war voll cool, also ich kriege die Gefühle, dass er mich wiedersehen will. Ja, nett, okay. Dann trifft man sich wieder, ja, war eh wieder nett, aber irgendwie es fehlt so, ich fühle es nicht, ich fühle diesen Spark nicht. Das habe ich sehr oft. Und ich glaube, dass dieser Spark halt eben sehr ein Klischee ist oder ein Rumor.
Ich glaube, dass dieser Spark eigentlich eine versteckte Red Flag ist.
Ja, so ein
Warnsignal einfach. Weil oft, wie du sagst, das ist einfach ein schlechtes Ding. Und ich war letztens bei irgendeiner Psychologin auf Instagram, die hat auch so Slides gepostet, eben genau über das Thema. Und die hat auch gesagt, dass eben, wenn man jetzt eine Beziehung sucht oder wenn man einfach was Festes eingehen möchte, dann sucht man ja das Gefühl nach Geborgenheit, nach sich umarmt fühlen, Wärme, Wohlbefinden, so dieses Kuscheln, softe, weiche Gefühl. Und das hat man einfach mit diesen Menschen, die einem diesen Spark geben, einfach oft nicht. Ja. Weil da ist es genau wie du sagst, das ist aufregend, dass sie nicht zurückschreiben, da ist es aufregend, weil man weiß, man kann sie vielleicht nicht haben oder ja, und ich glaube, da muss man echt einfach drüber gehen, so blöd wie es klingt, aber dann wirklich sagen, okay, wenn ich jetzt was suche, was beständig ist, was gut ist, was healthy ist und nicht so ein ständiges Hin und Her und ich muss eigentlich immer in Angst leben, dann ist es nett.
Ja, und vor allem dieses, was du sagst mit dem Umarmen und Wärme, gerade wenn man das dann von Leuten bekommt, wo man sich immer so unsicher ist, dann wird es richtig schwierig, weil dann fühlt sich an, als würden sie einem die gesamte Hand geben, obwohl es der kleine Finger ist.
Ja.
Solche Typen, ob die jetzt ein Spiel spielen mit einem oder nicht, ich unterstelle denen das nicht. Im Gegenteil, ich glaube, dass die meisten das überhaupt nicht machen, sondern halt einfach, zum Beispiel, wenn sie mich daten, mich dann halt einfach nicht so geil finden oder nicht einfach die Connection nicht so fühlen, aber sie finden mich ganz nett und treffen mich dann nochmal oder dann nochmal für Sex, weil das war ja ganz gut. Fair enough.
Ja.
Ist ja nichts, aber da geht es ja um unseren Punkt, also um unseren Point of View. Und wenn die mir dann das Gefühl geben, okay, gerade sind wir voll intim, oder wenn wir dann, ich dann mit dem kuschel, dann fühlt sich für mich das 10-mal intensiver an, als wenn das jemand ist, der mir eh von Anfang an das Gefühl gibt, so hey, du, von mir bekommst du die Umarmung, von mir bekommst du die Wärme. Was kacke unfair ist, weil das einfach viel weniger Aufwand für den anderen ist, eine viel kleinere Geste, aber dadurch, dass man diese Panik so aufgestaut hat, fühlt sich das halt an wie der riesengroße, intime Moment. Obwohl seine Umarmung ist nach einem One-Night-Stand im Endeffekt.
I feel attacked. Ja, absolut. Aber was würdest du sagen, ist denn so der Punkt, an dem man entscheidet, oder der Zeitpunkt, an dem man entscheidet, habe ich mich jetzt verliebt? Ist es genug für mich? Oder reicht es einfach auch nicht aus? Weil das kann ja auch sein, dass man sich bei jemandem zwar voll sicher fühlt oder es fühlt sich irgendwie schön an, aber der Spark ist halt null da. Und ab welchem Zeitpunkt entscheide ich dann so, okay, ich kann dem zwar irgendwie jetzt nachgehen oder kann versuchen, mich da irgendwie auch reinzuzwingen, weil es halt eine schöne, sichere Bindung ist, aber es kann ja trotzdem sein, dass man es einfach nicht genug fühlt.
Vielleicht, wenn man das Gefühl hat, dass man mit der Person gerade die Zeit lieber verbringt, als man mit anderen Menschen gerade verbringen würde. Also, wenn man gar nicht mehr so viel drüber nachdenkt, andere zu daten oder einfach das mit der Person ultra genießt. Also ich kann das nur von mir sprechen und ich bin ja gerade genau in so einer Situation, dass ich mir am Anfang sehr, sehr unsicher war und dann mir selber gesagt habe, okay, Lorena, jetzt, du lass das jetzt einfach mal auf dich zukommen und du schaust einfach mal, ob sie es entwickelt. Und es hat sich dann entwickelt und es hat sich dann einfach ab einem gewissen Punkt, ich kann es nicht benennen, aber es hat sich dann einfach irgendwie richtig angefühlt. Es war einfach dann so da, dass ich gesagt habe, okay, auch wenn dieser Instant Crush nicht da war, ist es genau jetzt dieses Gefühl, was ich habe. Ich freue mich ultra, wenn er nach Hause kommt. Ich freue mich, wenn wir uns umarmen. Das ist ein schönes Gefühl. Der Sex ist mega. Ich fühle mich zu den Menschen ultra hingezogen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil wenn du dich ja nicht zu einer Person sexuell hingezogen fühlst, ist dann vielleicht oft auch ein Indikator, dass es vielleicht eben nicht reicht. Mhm. Zumindest bei mir. Ja, was würdest du sagen?
Ja, ich finde das sehr spannend, weil ich habe in letzter Zeit ja wieder mal so Beispiele gehabt, wo ich so super schockverknallt war.
Mhm.
Und ich versuche es dann eben in die andere Richtung zu denken, dass ich mir denke, okay, wenn ich so obsessed mit einem Typen bin nach 2 oder 3 Dates, das kann es ja nicht sein. Da ist irgendwas fishy, weil die Person kenne ich nicht.
Mhm.
Dann versuche ich sehr darauf zu hören, was meine Freunde sagen. Lorena ist dann immer basically im Chat dabei und weiß von der Sekunde 1, was da
ja
abgeht. Und wenn sie dann schon so sagt, ja, aber weißt du, slow down, beruhig dich, natürlich ändert es meine Gefühle nicht, aber es ist für mich schon so ein Zeichen, okay, wenn ich die Lorena jetzt bei jeder 4. Nachricht fragen muss, so, boah, schau mal, er hat mir geschrieben, oder ja, er hat mir wieder, oder wenn sie merkt, ich sitze die ganze Zeit angespannt am Handy, dann ist das für mich nicht mehr healthy, dann
ja
muss ich da echt in Zukunft auch sagen, hey, wenn ich mich so aufführe, dass ich literally einen Support brauche neben mir,
ja,
dann kann es das nicht sein.
Voll.
Und dann merke ich es wieder, wenn ich andere Typen kennenlerne oder mich mit einem Typen treffe, wo es nett und entspannt ist, dann zeige ich der Lorena, ja, verstehe, vorgestern habe ich mich mit einem Typen getroffen, also so auf die Art,
mhm,
so entspannt, halt, da ist nicht dieser Druck. Und für mich ist es das halt, dass ich das Gefühl habe, okay, das ist einfach eine Comfort Zone.
Ja.
Und die dann mit dieser, eben, was du sagst, mit dieser Langeweile zu differenzieren, das ist super schwierig.
Extrem.
Weil gerade wenn man dieses Impulsive gewohnt ist und gerade dieses, ah, oh Gott, was mache ich, diese Tension die ganze Zeit und diese,
mhm,
weiß nicht, nicht toxische Sache, aber einfach dieses Unausgeglichene. Und dann kommt mal einer, wo du im Gleichgewicht bist. Natürlich denkt sich dein Körper, hey, ich habe gerade keine Stresssituation,
ja,
muss langweilig sein. Aber da dann zu schauen, und ich glaube, da ist dann auch ganz wichtig zu schauen, was will ich gerade.
Mhm.
Weil bei mir geht es dann los, dass ich dann erst ab dieser Basis überlegen kann, will ich gerade überhaupt eine Beziehung? Will ich gerade überhaupt jemanden daten? Oder wollte ich gerade einfach einen Bestätigungstipp?
Ja.
Und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, ich will den jetzt schon, und dann kann es auch sein, dass er mich wieder mal nervt und ich dann halt wieder ein paar Tage nichts von ihm will oder ihn nicht sehen will, aber wenn so das Grundgefühl schön ist, dass der da ist und dass er available ist,
mhm,
dann ist es für mich schon so ein Indikator, dass ich sage, okay, das ist jetzt nicht nur Langeweile,
ja,
sondern ein Crush.
Kennst du das
gutes
Gefühl,
ja,
wenn ihr gerade mit so einem toxischen Typen oder Frau seid und dann irgendwie gerade Sex gehabt habt oder so oder irgendwo kuschelt oder euch gerade geküsst habt und dann schaut sie diese Person an und denkt sich so, okay, ich muss jetzt ganz genau anschauen, weil es könnte heute das letzte Mal sein, dass ich jetzt heute im Arm liege oder
ja,
so. Ich muss quasi so seinen Atem inhalieren oder seinen Geruch
voll
inhalieren,
genießen,
voll genießen,
ja,
so Gott, weil vielleicht sehe ich ihn immer.
Boah, ich habe das letzte sogar so gesagt, weil ich schon irgendwie wusste, dass es so kommen wird. Ich so, warte, ich muss mir das nochmal kurz einprägen, weil er so nackt vor mir stand. Und irgendwie, es war jetzt nicht absehbar, dass es so ein One-Time-Thing ist, aber irgendwie wusste ich es vielleicht unterbewusst schon. Und er hat aber das Gleiche gesagt. Also irgendwie war es so die Basis auf beiden Seiten so ein bisschen da, aber jetzt im Nachhinein, wo du es so sagst, ja.
Ja. Aber das ist irgendwie auch voll schrecklich.
Ja, es ist echt schlimm.
Das
ist echt schlimm.
Oder wenn man irgendwie, ja, gerade eigentlich so den Moment genießen sollte, aber man ja unterbewusst eigentlich dann schon weiß, dass es ja nichts wird.
Da ist irgendwas los.
Ja.
Da ist irgendwas los, weil sonst würde man das ja nicht denken.
Und es
ja,
gibt
voll
ja auch diesen Unterschied zwischen nach dem ersten Date aufgeregt sein, oh, ich hoffe, er schreibt mir wieder, und dieses, oh fucking Gott, wenn der mir nicht schreibt, ich kriege die komplette Panik,
mhm,
ich baue mir den Krisenstab auf, mache eine extra WhatsApp-Gruppe, ich muss jetzt planen, was schreibe ich,
oh Gott, ja.
Wie bin ich jetzt cool, was poste ich auf Instagram, dass
das
er dann sieht,
normal,
damit ich hot bin. Genau,
normal,
das ist dann nicht
ist
normal.
Ja.
Wir sind trotzdem für dich da.
Ja.
Ja, so, wenn du dir denkst, how do I send it to him without sending it to him,
genau,
dann ist es, glaube ich, ungesund.
Ja.
Ich glaube, ich muss mich so ein bisschen umgewöhnen, weil ich bei meinen beiden Beziehungen, die ja beide 5 Jahre gehalten haben, schon krass diesen Spark hatte am Anfang. Aber ich kann es wahrscheinlich einfach gar nicht vergleichen, weil ich so jung war. Also beim ersten Mal sowieso, da habe ich mich null noch gefragt, so okay, passt dieser Mensch so zu mir, dass wir jetzt wirklich eine gemeinsame Zukunft haben, weil was für eine Zukunft stellst du dir mit 15 vor? Da bist du eh noch 3 Jahre in der Schule und weißt noch gar nicht, was du eigentlich mit deinem Leben machst. Und dann mit meinem letzten Ex-Freund hatte ich das schon auch, dass wir voll schnell extrem verliebt waren. Und dann ist es trotzdem irgendwie healthy gewesen. Aber irgendwie habe ich jetzt so diese Erwartungshaltung, dass es halt immer so sein muss und dass ich diese krasse Anziehung auch nur zu Menschen habe, die halt das in mir auslösen. Und ich glaube, davon muss ich mich halt so ein bisschen jetzt verabschieden und muss mich mehr darauf einlassen, dass es halt auch healthy sein kann. Und es ist einfach so ein schmaler Grat, weil ich habe schon auch so Leute mal monatelang gedatet und habe eigentlich so keinen Grund gefunden, der gegen diesen Menschen spricht. Da habe mir gedacht, so, okay, die Person ist voll cool und voll smart und wir teilen voll viele Interessen und eigentlich passt alles, wir haben guten Sex und trotzdem, selbst nach Monaten, fühle ich das nicht auf irgendeiner tieferen Ebene, sondern es ist halt ein nettes Gespusi. Und dann ist es halt eigentlich auch wieder so ein Fall, wo man sich denkt, okay, was ist jetzt
Was
da
ist das?
falsch
Was
dran? Ja,
fehlt?
voll.
Ja.
Und das kann natürlich auch sein, dass einfach irgendwas fehlt oder dass dieser Funke auch nie, nennen wir es vielleicht nicht Funke, weil das ist ja das, was wir vielleicht jetzt nicht wollen, aber dass einfach diese Connection nicht ausreicht, um da mehr draus entstehen zu lassen.
Voll.
Ja.
Aber es ist lustig, dass du das sagst mit deinen ersten Freunden und dem Spark, weil wenn ich zurückdenke, ich würde sagen, so ich hatte so zwei, drei Ex-Freunde, wo ich wirklich sage, das waren halt so Beziehungsdinge. Bei denen hatte ich allen keinen Spark am
Same.
Anfang. Ich fand die cool und interessant, aber das hat gedauert. Und das waren so wirklich so die ersten drei Dates waren so, ja, ich treffe ihn nochmal, ja, warum halt nicht? Aber es war ja
Ja.
nett und es war schon cute. Und dann, wenn ich bei ihm dabei, also wenn ich bei ihm war, war es voll nett und voll schön und der Sex war geil. Und danach war so, ja, aber wenn ich ihn jetzt nicht mehr sehe, bin ich jetzt nicht todtraurig. Ich glaube, weil da halt dann schon diese Confidence mitgeschwungen ist, dass ich von dem auch den Vibe kriege. So, hey,
Ja.
ich finde dich cool, ich mag dich. Wir schauen es uns an, da wird es jetzt nichts, da gibt es jetzt keinen Grundstress zu haben. Und bei den Leuten, wo ich in den letzten Jahren oder seit wir uns kennen, diesen Spark hatte und diesen Instant Crush hatte,
Was immer unhealthy.
immer unhealthy, nie ist es was geworden. Also nie habe ich diese Typen öfter als, ich habe die, nein, nie irgendwann öfter als zwei, dreimal gesehen. Weil es dann einfach immer irgendwas war und dann war immer kurz Drama und immer kurz traurig. Und deswegen bin ich, glaube ich, echt schon auf der Seite, dass ich sage, dass ich das, wie du gesagt hast, Lorena, dass ich das eher schon als Red Flag sehe, wenn ich diesen Spark habe. Und das ist ja dieses, was so schwierig ist, weil wenn man das so formuliert, das ist ja das, nicht das, was wir meinen mit Attraction oder Anziehung, weil die ist ja auch
Ja.
da bei Leuten, die einen dann vielleicht nicht sofort vom Hocker hauen.
Ja.
Aber ich glaube, dieses so vom Hockerhau-Gefühl kommt halt eher bei Leuten, wo irgendwie schon mitschwingt, okay, da musst du dich jetzt anstrengen, um die zu
Genau.
kriegen, dich
Ja, voll.
überzeugen. Du musst jetzt performen und dann kriegst du eine Belohnung.
Ja.
Und diesen Hand, den will ich auch nicht mehr.
Ja, das war auch gerade voll eye-opening mit dem sich das einprägen, weil jetzt hatte ich irgendwie voll so an den Rand meiner Gedanken gedrängt und habe das gar nicht mehr so aktiv in meiner Erinnerung gehabt. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, dachte ich mir so,
Ja.
fuck, das stimmt voll.
Voll.
Richtig schlimm.
I
So
know.
das Unterbewusstsein weiß meistens mehr als man selber.
Ja.
Ach.
Und was ich auch
Aber.
so oft habe, wenn ich zurückdenke an diese Leute, wo es funktioniert hat, da habe ich dann auch immer das Gefühl gehabt, ja, mit denen war ja auch von Anfang an sofort so ein schönes Gefühl. Aber das, wenn man länger drüber nachdenkt, dann ist das eh nicht so. Das
Stimmt eh,
baut
ja,
sich halt
voll.
auf. Also
Ja.
mir fällt kein einziger Typ ein, wo ich sage, da war das erste Date voll der Sparks auf beiden Seiten und dann das hat super funktioniert und wir haben uns einen Monat lang hatten wir die schönste Zeit ever.
Das war bei mir, bei meinem allerersten Freund, bei meiner ersten großen Liebe so. Aber da war ich halt auch 15. Und wie du richtig gesagt hast, das ist schon nochmal ein anderes Dating. Mit dem hatte ich eben auch mein erstes Mal und der war damals schon so mein Crush. Und dann, ja, dann hat sich das so irgendwie entwickelt. Ist aber auch sehr, sehr ungesund auseinandergegangen und generell das Ende war dann auch nicht so schön. Aber seitdem auch nie wieder. Also dann
Ja.
war auch alles eben genauso wie du gesagt hast, so ja, okay. So bei meinem jetzigen Boy war es sogar so, dass ich beim ersten Date ihn quasi mit nach Hause genommen habe, weil ich mir gedacht habe, ja, also ich muss jetzt quasi nicht auf Sex verzichten, weil wenn es halt beim einmal bleibt, dann ist es halt so. Wisst ihr, wie meinst so dieses
Ja.
klassische dritte Date-Regel, bin ich ja sowieso kein Fan davon, aber trotzdem denkt man sich vielleicht, ah ja, wenn man eben diesen Spark von Anfang an hat, ah, damit wir uns noch was aufheben und damit wir noch was haben. Und den Gedanken habe ich überhaupt nicht gehabt. Ich habe mir gedacht, ja, okay, und wenn wir uns halt dann nach dem ersten Mal nicht mehr sehen, ja, es war voll der coole Abend, es hat voll geweibt und ja, und dann war es aber halt komplett anders.
Ja, das ist eh ein guter Advice, dass man sich vielleicht zumindest für eine bestimmte Zeit irgendwie, gerade wenn man was Ernsteres sucht, drauf einlässt und mal grundsätzlich abcheckt, passt die Person zu mir, passen unsere Werte zusammen, hat man eine gute
Voll.
Zeit, hat man Bock, die Person wiederzusehen und das reicht dann vielleicht schon als Basis und dann kann man ja mal schauen, wo sich's hin entwickelt und dem zumindest so einen Monat geben. Das hat ja letztens auch eine Bekannte von uns gesagt,
Ja.
dass das so ihre Regel auch ist, dass sie so nach einem Monat irgendwie entscheidet, ob das für sie in die Richtung läuft, in die es für sie laufen muss, dass das irgendwie langfristig sie happy macht. Aber bis dahin schaut sie sich's mal an. Und das finde ich eigentlich schon auch gut.
Ja, wobei wir es jetzt alles so festlegen, weil vielleicht hättest du dann genau in der fünften Woche oder in der sechsten Woche den Eye-Opening-Moment. Also
ja, aber das finde ich dann auch wieder schwierig, weil dann ich zum Beispiel wäre ein Typ dafür, dass ich mir dann immer denke, ja, aber dann nächste Woche. Ja, aber dann nächste Woche. Also mir helfen so ein bisschen Grenzen schon. Und natürlich ein Monat, wenn ich den jetzt zweimal sehe in dem Monat, weil
ja,
das ist dann
kommt
eh klar. Aber wenn man sich jetzt
sieht.
Nehmen wird halt uns jetzt, keine Ahnung, zweimal pro Woche und dann ist nach einem Monat immer noch so, dass ich mir denke, hä, was ist das jetzt? Hat der Bock auf Dating oder nicht? Oder wenn man uns fragt oder sagt, ja, ich finde dich schon cool und von ihm irgendwie so was Schwammiges zurückkommt, dann
ja,
muss ich auch denken, so okay, wenn das gerade nicht das ist, was ich suche. Weil
ja,
war das ja auch schon, dass wir irgendwie chilliger waren und einfach nur Leute wollten, mit denen man sich gerade treffen kann, mit denen es nett ist, aber kommt dann drauf an. Ich finde, dann muss man schon irgendwie so ein bisschen abchecken, ob man ob man auf der gleichen Ebene ist, gleiche Sachen sucht.
Ja, ja, oder dass zumindest irgendeine Entwicklung da ist in,
ja,
in dem Monat. Wenn es
genau,
jetzt
ja,
immer so bleibt wie beim ersten, zweiten Date, dann ist es vielleicht so, dass sich es einfach nicht weiterentwickelt. Es muss jetzt nicht sein, dass man nach einem Monat dann auf einmal merkt, okay, ja, jetzt bin ich doch verliebt, aber zumindest, dass sich irgendwie was weiterentwickelt hat oder dass man auch ähnliche Vorstellungen hat, wie sich es weiterentwickeln könnte und auch diese Sicherheit kriegt von der Person.
Ja.
Mir fällt gerade ein, sorry, dass ich nochmal zurückspringen muss, aber ich hatte doch so einen Moment. Kannst du dich erinnern, dass ich das dir erzählt habe, also das war 3, 4, 5 Wochen oder so nach unserem Dating, wir haben uns wirklich sehr oft gesehen, also fast jeden Tag eigentlich, und die war eben sehr unsicher und dann haben wir uns mal zum Abschieden geküsst und auf einmal habe ich voll so diese Schmetterlinge im Bauch gehabt und dann waren es aber diese...
Stimmt, kann ich erinnern.
Kannst du
dir
erinnern? Und dann waren es aber so diese...
The good kind.
Genau, die guten Schmetterlinge, also sind wir auch schon so, ui, okay, da ist doch was da. Und
ja.
Ja.
Ach schön, ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Richtig sad.
Aber du sagst, wir waren halt nach dem was gut, wie viel ein Date dann mal auf einmal da.
Ja, und es
ja,
war ja vorher trotzdem schön.
Ja,
und ihr habt mich wohl gefühlt und es hat alles gepasst. Ja.
Das ist eigentlich der Dream. So will man es ja,
ja
vorher abchecken, realistisch bleiben und dann die echten zulassen.
Voll schön. Do
ja,
it like Lorena.
naja.
Ich konkret genauso.
Die letzten 2 Jahre anschauen, das ist schwierig.
Früher oder später.
Ja,
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 learned.
Ja,
von Lorena.
Ja.
Aber schön. Ja, gut, dann sind wir da zumindest alle on the same page. Und
ja,
wahrscheinlich
ja,
können auch sehr viele andere relaten.
Safe.
Zu einem anderen Thema. Wie steht es jetzt zu Spusis oder Beziehungen wieder aufwärmen?
Also ich bin da hardcore.
Mhm.
Ich bin da wirklich eine Hardcore-Person.
Mhm.
Wobei, also Spusis aufwärmen finde ich nochmal was anderes. Wenn es für beide richtig anfühlt und beide sagen, okay, ja, irgendwie habe ich doch jetzt wieder Lust oder so, ja, das würde ich schon machen, aber Beziehungen never ever.
Mhm.
Also da bin ich wirklich hardcore und ich bin auch, wenn ich mich trenne oder so, ich melde mich bei der Person nicht mehr, ich lösche die überall, nie wieder schreiben, also das ist, ja, kann ich nicht viel dazu sagen, das ist...
Ja, bei Beziehungen bist du da sehr streng.
Ja,
und
bei Spuss ist es nicht so, da bin ich
ja
schon
ja,
auf der Straße gefallen.
Nicht.
Thomas?
Bei deinen bin ich nicht so streng, bei meinen schon.
Ja.
Dorin hat mich vor der halben Stunde literally geschlagen, weil ich wieder mit dem Typen geantwortet
ja,
habe auf eine
nein,
DM, ein bisschen
nein,
auf eine DM geantwortet habe.
Nein, weil du machst ja schon wieder Hoffnungen und da ist dann schon wieder ein bisschen mehr als nur geantwortet drinnen und vor 2, 3 Wochen bist du noch auf der Couch gelegen und hast geweint und wir haben dich trösten müssen.
Ja, das stimmt.
Und ich möchte dich davor beschützen, das ist der
das
einzige
ist
Grund.
Lieb. Ja, ich weiß und ich appreciate deine Schläge.
Wieder bei den Fetischen.
Ja.
Ganz Fetisches von Lorena, geschlagen zu werden. Ganz speziell auf eine Person bezogen.
Oh ja.
Ich bin immer dabei, sind wir haben Sex jetzt. Ja, kein Sex, wenn ich schlage, wenn
es ist. Nicht wundern, dass die Lorena, die schlägt mich nur hier und da. Einfach ignorieren. Ohne Liebe, einfach weitermachen. Ja, und hast du recht, natürlich. Ich meine, das ist dann auch wieder so Sachen beim Aufwärmen. Ist halt immer die Frage, für was wärmt man es auf?
Mhm.
Wenn man jetzt ein Gspusi aufwärmt, wenn man glaubt, da wird was Ernstes draus, dann würde ich auch davon abraten. Ich hatte
genau.
Jetzt würde ich davon abraten.
Der neue Georg.
Ich schreibe nicht mehr.
The old Georg can't come to the phone right now.
Ja, und bei Ex-Freunden würde ich es auch sagen, aber muss ich auch dazu sagen, zwei habe ich auch aufgewärmt. Alle Ex-Freunde, die ich jemals hatte, habe ich aufgewärmt.
Und was ist daraus geworden?
Es hat immer super funktioniert und ich bin mega glücklich. Nein. Das war beim ersten.
Blessed.
Beim ersten Mal. War dieses super Drama. Da hat er einen mega toxischen Schluss gemacht über das Telefon zu Silvester. Das war ein wunderbarer Abend. Und dann hat er sich halt nochmal entschuldigt, ein paar Monate später, und wollte es halt wieder so aufwärmen. Ich meine sogar, dass das damals so war, dass ich gepostet habe, dass ich in einem Park spazieren war, der in unserer Nähe war, in meiner alten Wohnung noch. Und dann war er zufällig, er war nämlich mein basically Nachbar, ist er dann auch in diesem Park gewesen. Und ich habe eine Flanders-Straßenseite gesehen und er hat so ein bisschen so gesucht halt.
Ist auch, es ist auch gar nicht creepy oder so. Also ich finde es voll normal.
Normal, ja. Ich suche auch meine Ex-Freundin im Park.
Ich habe extra nicht hingeschaut und dann so eine Stunde später geschrieben.
So fair, klar.
Vor allem die Leute sagen dir immer, du siehst aus wie Joe Goldberg, aber er ist die real one.
Ja, meine ich das. Ja. Nein, ich meine, dann haben wir nochmal geredet, er hat sich entschuldigt. Und so, er versteht das nicht mehr, warum er sich getrennt hat, bla bla bla. Und dann hatten wir halt Sex. Ich habe gedacht, jetzt wird wieder alles toll.
Im Park.
Genau die gleiche, und dann war genau das gleiche wieder nach einer Woche. Also genau die gleichen Themen, die vorher waren. Er hat mich einfach nicht verstanden, er wollte mich nicht verstehen, es war so einfach aneinander vorbeigeredet und ich habe das nicht mehr ausgehalten. Und davor war ich halt so, ja, aber vielleicht passt dir jetzt. Und beim zweiten Freund war es auch so, der hat wenigstens super healthy Schluss gemacht, das war echt ein schönes Schluss machen. Ich war kurz traurig, aber das war's. Nochmal ein Papa-Sex und dann halt getrennte Wege und dann auch. Ein paar Monate später kommt er wieder. Er versteht nicht, warum er sich getrennt hat. Alle anderen sind irgendwie kacke. Es ist, jetzt merkt er erst, was er mehr hatte, bla bla bla.
Red Flag.
Ja. Und dann danach hat er mich basically geghostet.
Oh, ja. Gott.
Das ist so nervig.
Und da habe ich dann echt gedacht, okay, nein, bei Ex-Freunden, wenn man nicht wirklich das Gefühl hat, da hat sich konkret was geändert an den Problemen, an denen es gescheitert ist.
Ja.
Weil ich meine, ich glaube schon noch an zweite Chancen. Und ich würde
ja, aber da muss Zeit vergehen.
Genau.
Das ist das Ding. Ich glaube, es kann schon funktionieren, aber da muss jeder in der Zwischenzeit so sein Leben gelebt haben oder den Gedanken, so nur einen Funken Hoffnung zu haben.
Mhm.
Weil ich glaube halt fest dran, wenn zwei Menschen zusammenkommen, dann werden die irgendwie wieder zusammenfinden. Und wenn es die Person ist, dann ist es die Person. Aber da darf dann nicht eine Person so irgendwie dran hängen oder immer nur Hoffnung haben und quasi so drauf warten. So, okay, jetzt warte ich mal 2-3 Jahre, weil vielleicht ist dann wieder gut. Sondern, wie gesagt, man muss dann einfach damit abgeschlossen haben. Jeder lebt sein Leben. Und wenn man dann irgendwann wieder aufeinander trifft und merkt, okay, da hat sie was verändert und wir sind vielleicht beide, haben uns weiterentwickelt und sind irgendwie von einer anderen Ebene, dann glaube ich schon, dass es funktionieren kann.
Ja.
Ich glaub, was sagst du?
Ja, ich glaube, man tendiert halt schnell mal dazu, dass man diese Stories, die man so hört von Leuten, wo das mal funktioniert hat, so ein bisschen romantisiert oder so als Vorbild nimmt und sich dann denkt so, ah ja, bei mir wird es sicher auch so sein und dann unterbewusst schon drauf wartet. Ich glaube, davon muss man sich halt voll lösen, weil wenn, dann passiert es wie du sagst, dass man gar nicht damit rechnet und auf einmal tritt die Person irgendwie wieder in dein Leben und dann soll es halt so sein, aber so drauf warten ist halt das Schlechteste, was man machen kann. Ich muss sagen, mit meinem ersten Ex-Freund hatte ich so nach der Trennung, da waren wir ja quasi räumlich auch schon voll lang getrennt, so ein paar Monate, als ich in Wien war und er noch in Graz, und dann haben wir uns hin und wieder gesehen und hatten dann ein paar Mal nach der Trennung Sex, aber das war halt für uns beide irgendwie so voll abgeschlossen, also wir haben uns so einvernehmlich im Guten getrennt und hatten halt immer guten Sex und haben uns dann gedacht so, ja, why not? Und das hat eigentlich gut funktioniert, also das war irgendwie auf beiden Seiten so beziehungsmäßig abgeschlossen. Und deswegen war das voll okay, aber jetzt bei der letzten Trennung habe ich auch gemerkt, dass so ein Cut als erstes schon mal extrem gut tut. Ich habe es am Anfang versucht, dass man noch den Kontakt so hält, weil ich ihn als Mensch trotzdem in meinem Leben haben wollte und habe dann aber schon gemerkt, gerade am Anfang, ich kann das gar nicht und ich brauche erstmal so ein paar Monate, wo wir keinen Kontakt haben und wo ich ihn auch auf Instagram irgendwie mute und mir nichts von ihm anschaue und erstmal so für mich selber das Ganze verarbeite. Und dann hatten wir auch wieder ein bisschen Kontakt eine Zeit lang. Und da war es dann ganz ein anderes Gefühl. Auch als wir uns dann einmal noch gesehen haben, nach, ich glaube, 7-8 Monaten oder so, war das für mich voll okay und abgeschlossen. Aber in der ersten Phase haben wir uns, glaube ich, auch 2-mal gesehen. Und es war so painful jedes Mal. Also da bin ich dann auch ein Fan davon geworden, erstmal zu sagen, ja, ich schütze mich jetzt mal selber und ich entferne mich jetzt mal voll. Und Spusis aufwärmen würde ich euch auch zustimmen. Also wenn das irgendwie nicht mit Gefühlen oder mit irgendwelchen toxischen Verhaltensweisen verbunden war, sondern sich das einfach irgendwann aufgehört hat, vielleicht weil man auch andere Leute gedatet hat und das einfach so ein bisschen verlaufen ist, dann spricht ja nichts dagegen, wenn man sich mal denkt, okay, man hat gerade niemanden und mit der Person hatte man voll guten Sex und es ergibt sich irgendwie, dann why not?
Ja. Und was ich auch noch dazu sagen will, beim Aufwärmen, ich glaube, das ist halt, wo ich halt immer die Gefahr hatte, dass man dann super idealisiert und romantisiert, was früher mal war. Und
ja.
Wenn du gerade frisch getrennt bist oder halt, keine Ahnung, datest wieder ein paar Monate, du findest niemanden, der dich so richtig catcht, du findest alles irgendwie kacke, mal, du hättest gern wieder damals mit dem, da war es schon nett und das gemeinsam kuscheln und im Bett liegen und man denkt so nur an diese vertrauten Momente und dann halt dieses Vertraute wieder. Und ich glaube, da muss man sich dann halt echt davon trennen, dass es nicht dieses Vertraute ist, also nicht der Typ, sondern die Vertrautheit. Also diese Basis, die will man. Und die kann man halt schwer, glaube ich, wieder aufwärmen, weil die muss man dann halt sowieso wieder neu erschaffen. Aber da denkt man dann halt oft so an den Typen, obwohl man eigentlich einfach nur das will, was der Typ einem gegeben hat.
Mhm.
Und sich dann erinnern, okay, das kann mir aber schon noch wer andere geben, dafür brauche ich den Typen nicht.
Ja, voll. Das ist halt irgendwie wie, wenn man an so Urlaube zurückdenkt und man erinnert sich auch immer nur an die geilen Momente.
Voll.
Und man denkt sich, boah, das war der beste Urlaub meines Lebens und vergisst halt voll viele Details, die vielleicht auch nicht so fein waren.
Ja.
Also Menschen tendieren halt, glaube ich, immer so ein bisschen dazu und da muss man schon ehrlich sein. Ich glaube, wenn man journalt oder vielleicht auch alte Chatverläufe sich nochmal anschaut, was man eben gerade so FreundInnen geschrieben hat, was nicht so geil war in dieser Situation, dann kann man sich da selber so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen und sich nochmal sagen so, hey, ich romantisiere das gerade voll und es waren so viele Momente, wo es mir eigentlich schlecht ging damit und dann ist es ja vielleicht schnell mal der Gedanke da, so ja, es ist vielleicht gut, dass es geendet ist und dass es dabei bleibt.
Ja.
Wir haben noch eine letzte Frage und zwar, würdet ihr FollowerInnen daten oder habt ihr schon mal FollowerInnen gedatet?
Stille. naja, ich kann ja mal anfangen. Ich glaube schon. Ich hatte, also einen von meinen Freunden, das war einer, der hat mir für eine Dating-App, hat er mich gesehen und dann aber auf Insta irgendwie wiedererkannt und mir dann auf Insta geschrieben und so hat sich das entwickelt. Also er hatte auch diesen Vorsprung, dass er mich eben schon vorher gekannt hat. Dann hatte ich jetzt schon zwei Dates mit Typen, die gesagt haben, sie kennen mich vom Podcast, lustigerweise, gar nicht von Insta.
Voll funny, ja.
Ja, und da war es mir eigentlich dann immer...
Ich weiß nicht, was
egal.
Besser ist.
Ja.
Von Insta kennen oder vom Podcast.
Naja, ja, eh interessant. Mhm. Weil ich kenne schon auch Typen, die dann Insta bekommen danach und dann... merkst du so, okay, die haben dann schon irgendwie Influencer, weißt du, so abgestempelt.
Mm.
Und das finde ich dann nie so nett oder das Gefühl, okay, voll selbstverliebt oder halt tut alles für Attention und so. Wo ich mir denke, ja, zum gewissen Grad eh logisch, sonst würde ich den Job nicht machen. Aber halt, das ist, wie gesagt, wieder so ein kleiner Teil vom ganzen Bild und sie sehen nur einen kleinen Teil und wenn Leute das nicht reflektieren können, dann obviously nicht. Und ich finde bei so DMs, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich kriege schon sehr viel so flirty DMs oder halt sehr sexualisierte DMs oder die ein oder anderen Dickpics auch.
Gar nicht.
Obviously würde ich nichts machen mit dem, weil da denke ich mir so, okay, von welcher Basis glaubst du gerade, dass du mich geil findest? Du kennst
mich. Dickpics zeige ich einfach an.
Ja.
Mittlerweile. Ich bin schon so abgefuckt davon. Also es passiert mittlerweile voll selten, aber es geht ja eigentlich super easy über distinction.com oder .de. Da kann man einfach so auch den Nutzernamen eintragen, wann das passiert ist, ob man vorher schon mal Kontakt hatte mit der Person oder ob das, also quasi ich hatte Kontakt, aber ich habe nicht nach dem Bild gefragt oder wir hatten noch nie Kontakt und dann erstellen die quasi so eine Strafanzeige oder so ein Schreiben automatisch und dann kannst du das einfach abschicken. Also das ist eigentlich ziemlich chillig und ich weiß nicht, ob da jemals irgendwas rauskommt, aber irgendwie fühlt es sich halt mehr empowernd an, das mal zu machen.
Ja, voll.
Ja, und ich finde es halt, weiß nicht, bei Instagram halt oft ein bisschen schwierig. Ich bin jetzt auch so, dass ich bei den Dating-Apps, habe ich es überall nicht angegeben. Und wenn sie mir fragen, hast du Insta, sage ich immer so, ja, schreib mir lieber auf WhatsApp, da habe ich die Notifications an oder irgend sowas. Weil ich finde es einfach ein bisschen einen faireren Start.
Voll.
Weil auf, Entschuldigung.
Ja,
das war
sicher, Wecker, was?
Du würdest sagen, wenn wir einen TikTok posten, Wecker. So viel zu Influencer. Ja, ja, gute Zeit jetzt. Naja.
Ja.
Der Wissensvorsprung.
Genau, ja, voll.
Das ist halt cool, wenn man ihn nicht hat, aber wenn man ihn hat, finde ich, kommt es auf die Person an, weil ich habe auch Typen gedatet, die das vorher wussten und denen das halt einfach schwerst egal. Mm. Und das finde ich dann auch immer angenehm. Also ich würde jetzt, um die Frage zu beantworten, sagen, ja, würde ich schon machen. Und dann halt jedes Mal individuell abchecken, ob es jetzt ein Fangirl-Moment ist oder ob es einfach nett ist und die Chemie passt.
Ja. Voll. Wie siehst du das?
Ich glaube, ich würde es nicht machen. Also ich würde es nicht ausschließen, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, eher nein. Also ich habe einmal bei Dating-Apps, genau wie du, immer gesagt, so, oh, nein, ich möchte eigentlich mein Instagram nicht hergeben. Ehrlicherweise findet man mein Instagram dann doch relativ leicht, weil ja, es gibt halt nicht so viele Lorenas in Wien oder zumindest in der... Es wird ja schon immer ein bisschen so gefiltert, so wer ist in der Nähe oder gemeinsame Kontakte und Wien ist dann doch irgendwie voll die Bubble und dann, keine Ahnung, bin ich halt so unter die ersten 3, 4 oder so. Gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich dann nach Australien heimgekommen bin, habe ich einen blauen Haken dann gehabt, weil sich dieses Meta-Abo in Australien schon früher gegeben hat. Und da war es halt dann wirklich obvious, weil da war ich halt mit der einen Lorena, dem Model, die halt quasi nur Lorena heißt, war ich halt schon immer recht weit oben. Das heißt, ich habe viele dann gehabt, die dann gesagt haben, ja, ich habe schon ein Instagram gefunden. Die einen haben dann halt lustigerweise gesagt, ja, ich habe es gefunden, aber ich habe es mir nicht angeschaut, eben genau aus dem Grund, weil sie eben diesen Wissensvorsprung nicht haben wollten. Habe ich dann cool gefunden und sonst ist mir schon ein paar Mal passiert, eben auch über Dating-Apps eigentlich nur, ohne dass die Follower waren, dass sie dann schon so unangenehme Sachen gesagt haben oder einfach so, wenn man dachte, ich weiß nicht, ich möchte das einfach jetzt nicht so beim ersten Date besprechen. Und ich finde es schon angenehmer, jemanden zu daten, der eben nur nett ist. Jetzt das nicht, aber ich mache gerade Gänsefüßchen, mein ganzes Leben kennt, beziehungsweise mein Alter kennt und weiß, was ich mache und hin und her. Ich finde es einfach angenehmer, weil die Kennenlernbasis ist irgendwie ganz andere und dann kann man ja immer noch entscheiden oder derjenige kann immer noch entscheiden, okay, finde ich das jetzt cool, was du machst, finde ich das jetzt nicht cool, was du machst.
Ja, voll. Ich sehe das auch ein bisschen so. Ich habe letztes Jahr auch ein Girl gedatet, die vorher gesagt hat, als ich ihr schon gesagt habe, was ich beruflich mache, hat sie gemeint, so ja, sie will mein Instagram gar nicht wissen, weil sie möchte mich gerne einfach so kennenlernen und möchte eben auch nicht diesen Wissensvorsprung haben. Und das fand ich extrem angenehm. Also irgendwie haben wir uns so 3 Wochen gedatet, bevor sie mal mein Instagram hatte. Das heißt, wir hatten schon die Chance, uns irgendwie auszutauschen und grundsätzlich mal abzuchecken, welche Werte wir haben. Wir hatten sehr organische Gespräche, die vielleicht so nicht entstanden wären, weil wenn jemand schon weiß, okay, ich war jetzt gerade, keine Ahnung, in Salzburg und im Jänner war ich in Bali, dann ist es irgendwie so ein Wissensvorsprung und dann kann ich ja eigentlich nur Fragen stellen und bei allem, was die Person mich fragt, ist sie ja so basically so, ja, ich weiß eh. Und das ist halt irgendwie zart. Ich würde es auch nicht 100% ausschließen, weil ich denke, ich habe auch viele FreundInnen, zum Beispiel euch, über Instagram ja quasi kennengelernt. Also wir sind uns, glaube ich, auch alle schon gegenseitig gefolgt, bevor wir uns wirklich so persönlich kannten und das war ja dann irgendwie auch kein Problem. Aber vielleicht auch, weil man in derselben Bubble ist und irgendwie auch weiß, so erstens, Instagram ist nicht real life, wir respektieren diesen Beruf und wir, ja, keine Ahnung, gehen da irgendwie mit einem anderen Vorwissen rein. Aber grundsätzlich finde ich schon auch schöner, wenn man Leute so kennenlernt. Und ich hatte das auch schon mal bei Dating-Apps, dass ich mit jemandem so ein paar Mal hin und her geschrieben habe, sicher so 2 Tage. Und dann kam halt so die Berufsfrage irgendwie auf und dann hat sie halt gemeint so, ja, ich weiß eh, was du machst, weil ich folge dir auf Instagram. Also ich wollte es dir jetzt nur an der Stelle sagen. Und irgendwie war es halt zu spät für dieses Ding. Und das fand ich dann schon ein bisschen so, ja. Also da war es dann so ein Gefühl von, ja, schon so ein bisschen fangirly. Auch, keine Ahnung, vielleicht ist es auch voll ungerecht, so von meiner Seite aus, das dann so abzustempeln. Aber mir ist es halt einfach lieber, wenn es nicht so ist und nicht direkt so ein Riesenthema ist und man nicht so auf ein Podest gestellt wird, weil das passiert halt auch, weil die Person einen ja irgendwie schon idealisiert, weil sie einen cool findet auf Instagram und die Position will ich ja gar nicht haben, weil die Person soll ja ganz fair beurteilen können, finde ich die gerade interessant oder finde ich die gerade nicht interessant und das kann man wahrscheinlich schwer, weil man schon voll viel weiß. Ja.
Und du bist dann gleich so ein Bild da von dir, das dem man im realen Leben einfach nicht entsprechen kann, weil das ist es halt nicht, so ja, voll. Fotos, die man sich aussucht oder man präsentiert sich so, wie man gern gesehen werden will und wenn man dem dann auch gerecht werden muss, ich glaube, dann ist das so ein sehr schwieriger Grad, auch das gleiche wie wenn man Leute datet, die man eigentlich noch nicht wirklich kennt, mit denen dann voll lang schreibt und sich dann gleich wieder was aufbaut im Kopf und denkt, die sind so,
safe,
aufgrund
ja.
von 5 Bildern und 7 Nachrichten. Und dann hat man schnell dieses Enttäuschtgefühl. Und ich glaube, bei Instagram ist es halt, Instagram ist dann wie ein riesengroßes, sehr informatives Dating-Profil.
Ja.
Und dann wird es halt schwierig, wenn man, ja.
Und ich meine, wir sind ja alle, würde ich jetzt mal sagen, nicht anders auf unserem Instagram, aber man sagt ja schon bewusst Ausschnitte und manche Sachen vielleicht nicht. Und es kann einfach nie eine 100%ige Abbildung von einem selbst sein, egal wie sehr man versucht, authentisch zu sein. Und deswegen, ja, I agree. Schön.
Jules, weißt du, was mir gerade einfällt, weil du gerade vorher gesagt hast, dass wir uns über Instagram kennengelernt haben. Kannst du dir erinnern, was unser erster Kontakt war?
Über David? Oder über
nein,
diese,
ja.
War das?
Ja, aber nein, aber weißt du wo? Du hast dann Corona gekriegt nach der Veranstaltung und hast mir, also du warst quasi in meinen DMs, in den Nachrichtenanfragen mit so einem Absatz, dass du Corona hast und dass es dir verleitet,
ja,
wenn wir uns gestern beim Event gesehen haben. Das war einfach unser erster Kontakt. Und dass sie mich bitte testen lassen soll, aber sie sagt es mir nur.
Oh.
So,
ja.
Und ja, war dann eh nichts, aber ich habe gerade irgendwie innerlich lachen müssen.
Ja, stimmt.
Voll romantisch, der erste
stimmt.
Grund, warum du mir schreibst, damals wegen Corona.
War das was so schlimm damals, vor allem, weil ich bin vom Trainingslager zurückgekommen und habe mich so bissig eigentlich gefühlt und habe halt auch so Husten gehabt. Und ich habe jeden Tag in der Früh einen Schnelltest gemacht und es war immer negativ. Und dann war ich bei einem Eve's Jewelry Event, glaube ich, und dann noch bei dieser Veranstaltung, die ich selber veranstaltet habe, wo ich selber Influencer eingeladen habe, weil ich zu der Zeit für die Influencer Marketing gemacht habe oder so ein bisschen Social Media Betreuung. Und dann habe ich einfach Corona dort. Das war so kacke. Oh Gott, ja.
Ja.
Schön, richtig,
Beginning
richtig.
Ja.
Mega toll. Ja. Mega toll. Aber na, now we're here.
Now we're here. Wir haben es durchbrochen.
Ja, schön. Aber geil, ja.
Ja.
David.
Cool.
Ja, schön. Ich freue mich sehr, dass ihr hier zu Gast wart und dass ich bei euch zu Gast
danke
sein
dir.
Durfte.
Ja, danke für die Ehre und die Einladung.
Ja.
Ich hoffe, es hatten alle Spaß beim Zuhören. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß beim Aufnehmen. Und was können wir noch sagen? Bewertet den Podcast mit 5 Sternen, das ist immer gern gesehen.
Unbedingt.
Mhm. Ja. Und folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl.
Mhm.
Abonniert ihn mit der Glocke, nein, Notification
teilen.
An, teilen in den Stories, ja. Auch die erste Folge, bei einer geht noch.
Ja.
Folgt Lorena und Georg, alles in den Shownotes verlinkt. Und ich glaube, mehr haben wir nicht zu sagen, oder?
Nein, ich glaube, das war's.
Ja.
Perfekt.
Danke, war schön.
War voll schön. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bye.
Tschüss.